Ja, geh wie Glaube. Das ist es, was wir gerade durchbuchstabieren. Wir hatten Anfang des Jahres gesagt, 5 Gs, das ist uns wichtig in unserer Gemeinde. Gebet, Glaube, Gemeinschaft, Gaben und Gottesdienst. Heute geht es um die Frage, was habe ich vom Glauben? Wenn man das Lied eben gesungen hat, da hat man schon einige Antworten darauf gefunden, auf diese Frage, was habe ich vom Glauben? Ich möchte das gerne noch einmal durchbuchstabieren an dem, was in der Schriftlesung schon in diesem Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 19, zur Sprache gekommen ist. Was habe ich vom Glauben? Petrus fragt Jesus, du weißt, wir haben alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was bekommen wir dafür? Das ist so eine typische Petrus-Frage, hätte ich fast gesagt. Und bei denen weiß man nie ganz genau, wie reagiert Jesus da drauf. Ja? Also Petrus war einer, der hat immer Fragen gestellt. Ja, das, was man sich eigentlich wünscht, auch von Konfirmanden. Ich habe da mal eine Frage zum Glauben oder so. Ich hoffe, auch in den Gruppen und Kreisen, Hauskreisen oder so, dass man da Fragen stellen kann. Und das mag manchmal mögen das gute Fragen sein und manchmal da mag man durchatmen und sagen, auweia, was für eine Frage. Ja, ich weiß nicht, ob Jesus bei dieser Frage so durchgeatmet hat und sagt, Mensch, Petrus, was für Fragen du stellst, ja. Ist das jetzt eine falsche Frage? Kommt manchmal vor bei Petrus, da stellt er falsche Fragen und bekommt dann auch gleich die passende Antwort von Jesus. Oder ist das hier eine gute Frage? Ich weiß nicht, wie wir das so sehen würden, ja. Was bekommen wir dafür, Jesus? Haben wir uns eine Menge kosten lassen, unseren Glauben? Ich denke, und das kann man dann sehen, wie das sich entwickelt, das Gespräch, ist eine gute Frage gewesen. Petrus hat selber, oder von Petrus haben wir ja 2 Briefe in der Bibel, im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, da sagt Petrus selber einmal, Leute, ihr müsst alle Zeit bereit sein, Auskunft geben zu können über euren Glauben, wenn euch Leute fragen. Seid alle Zeit bereit. Und wenn einer fragt und wirklich so ganz ehrlich fragt und sagt, hier, jetzt sag mir doch mal, was habe ich vom Glauben? Dann ist schon ganz gut, wenn man dann ein paar gute Gründe nennen kann, dass man sagen kann, naja, vom Glauben hast du dies und das. Ja, weiß nicht, man hätte auch Frau Wilkens fragen können, was hat das denn gebracht, so 37 Jahre lang, ja, jeden Morgen, Sonntagmorgen hierher zu fahren. Was bringt das, ja? Was bringt der Glaube? Und das mag ja schon eine ganz ehrliche Frage sein. Und nächste Woche werden die Konfirmanden hier aus Obertshausen werden konfirmiert, im Mai dann die Hausener. Und ich hoffe, die haben eine Antwort auf diese Frage bekommen, was habe ich vom Glauben. Und wenn ihr die noch nicht bekommen habt, also dann stellt die Frage nochmal, was habe ich denn davon? Und da sollten schon ein paar gute Gründe zusammenkommen. Ich werde auch heute Morgen noch ein paar Gründe nennen, von denen ich hoffe, dass sie gut sind. Petrus kann sagen, also wir haben uns das eine ganze Menge kosten lassen hier. Also Petrus vielleicht übertreibt er ein bisschen, wenn er sagt, wir haben alles aufgegeben, sind mit dir gegangen. 2 Dinge. Und alles aufgegeben, die Jünger, die konnten das nun wirklich so sagen. Also ich habe das mal, kann man das hier sehen, ja. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, ihre Fischerei aufgegeben. Jesus hat gesagt, nichts mehr mit Fische fangen, jetzt geht es darum, Menschen zu fischen. Und alles zurückgelassen, Beruf aufgegeben. Das ist schon eine Menge, Beruf aufzugeben. Von Jakobus und Johannes hören wir sogar, die haben nicht nur ihren Beruf aufgegeben, sondern heißt es, sie verließen das Boot und verließen auch ihren Vater Zebedäus. Also sogar Familie aufgegeben. Von Petrus kann man das Gleiche annehmen, ein paar Bibelstellen zusammennimmt, sieht man, der hatte Frau und manchmal hat sich Jesus auch mit den Jüngern bei ihm zu Hause in seinem Haus getroffen. Auch das hat er alles aufgegeben, zumindest für eine ganze Zeit, in der Zeit, wo er mit Jesus eben unterwegs war durch die einzelnen Dörfer und Städte in Israel. Von Matthäus, der das alles aufgeschrieben hat, der konnte das auch so sagen, Jesus hat mich von meinem Zoll weggeholt und von diesem Tag an bin ich ihm nachgefolgt, habe Zoll und Freunde zurückgelassen. Der Glaube kostet etwas, was er kostet. Martin Luther hat das einmal so gesagt, der Glaube kostet dich zumindest das, was zwischen dir und Gott stehen könnte. Und das kann alles das sein, woran man das Herz hängt. Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, sagt er das im großen Katechismus und hat er sehr prägnant zusammengefasst. Und das muss jetzt nicht der Beruf sein oder so, der einem so wichtig ist, dass alles andere nicht mehr zum Zuge kommt, dass Gott vor allem nicht zum Zuge kommt, die Familie sein. Es kann ganz verschiedene Dinge sein, sagt Martin Luther und hat damit recht. Es kann vieles sein, woran ich mein Herz hänge. Und dann muss ich mich entscheiden. Das oder Jesus. Und Petrus sagt jetzt ganz zu Recht, also wir haben uns für dich entschieden. Das hatte Konsequenzen bis hinein, eben wie gesagt, Berufs-, Familienleben, haben wir alles stehen und liegen gelassen. Und jetzt die große Frage, was bringt das? Was habe ich vom Glauben? Jetzt war ich die Woche nach Ostern Skifahren gewesen. Einige aus der Gemeinde waren mit gewesen, fast 30 Leute, war eine schöne Runde. Wir waren also auf den Schweizer Bergen und da ging es im Vorfeld schon bei uns als Familie darum, wie rüstet man sich da aus? Also man braucht Ski, ist klar. Und neuerdings dann haben uns die Verkäufer dort im Sportgeschäft gesagt, also die Kinder, ein Helm oder so wäre ganz gut. Also mittlerweile gibt es Helmpflicht schon in Italien und der Verkäufer sagte, naja, bald wird das also auch für die übrigen Gebiete gelten, EU und so weiter. Also Helm ist Pflicht dann bald. Und wir haben dann so ein bisschen darüber gesprochen und gesagt, naja, ein Helm, also meine Güte, kostet auch wieder Geld. Und ich denke auch in der Schweiz dann am Berg haben wir auch immer gesagt, naja, Helm, wie wäre das oder so. Und manche haben gesagt, also ein Helm kommt nie in Frage. Andere haben gesagt, naja gut, vielleicht wenn es dann Pflicht ist oder so, dann setze ich mir auch einen auf. Ich habe jetzt, nachdem wir zurückgekommen sind, war Helm immer noch ein Thema. Ich setze mich jetzt wieder aufs Fahrrad und meine Frau sagte, ja, aber wenn du jetzt immer so viel Fahrrad fährst, brauchst du auch einen Helm. Naja, das ist auch so, ja, jetzt lachen schon welche, also ich habe jetzt einen, sieht aus, als käme ich aus der Zukunft. Und also das kostet dann auch schon manches, kann ich sagen. Also mit dem fahre ich jetzt durch die Gegend. Ich sehe immer schon, also wahrscheinlich sehe ich aber auch schon ein bisschen Gespenster. Ja? Also ich sehe immer schon Leute mir nachgucken. Mit diesem Helm. Also die große Frage ist, ist so ein Teil nützlich oder lästig? Ja, wenn man so einen Helm hat. Und so kann man eben auch mit dem Glauben fragen. Ja, ist das jetzt, also bringt das mehr oder ist das eigentlich mehr lästig? Kostet das einfach zu viel? Und wie gesagt, da komme ich zum Punkt 4. Also Jesus lässt den Petrus da nicht im Regen stehen und sagt, also was du schon wieder für eine Frage stellst, also es ist wieder eine von den Fragen, die ich dir nicht beantworten werde, sondern nein, hier erfahren wir, Jesus sagt, ich gebe dir eine Antwort. Das ist eine gute Frage und du kriegst dafür auch eine gute Antwort. Und zwei Dinge hat er parat, oder beziehungsweise drei Dinge, die er parat hat, wo er aber alles zusammenfasst, das wird, ihr werdet belohnt werden. Ihr werdet belohnt werden. Und das ist vielleicht ganz ungewöhnlich, vielleicht auch für uns evangelische Christen besonders ungewohnt, ja, dass wir sagen, Glaube hat das was mit belohnt werden zu tun. Ja, das, also, vielleicht sind wir eher so geprägt, und das hängt auch vielleicht ein bisschen so geistesgeschichtlich zusammen, dass man sagt, naja, also eigentlich, man soll doch das Gute tun, ohne dass man irgendwie drauf spekuliert, dass es dafür irgendwas gibt. Haben wir das nicht alle so gelernt und sagen das nicht unsere Eltern auch immer? Mach doch mal, geh mal einkaufen und halt nicht gleich die Hand auf, da darf ich das Restgeld dann behalten oder so? Ja? Oder was kriege ich denn dafür, Papa, wenn ich dir das Auto wasche? Ja, das ist so ein bisschen, und das hat sich anscheinend auch so übertragen in unser Glaubensleben hinein, dass wir sagen, ja, beim Glauben, das macht man doch so, ohne dass man irgendwie drauf guckt, dass man dafür was bekommt oder kriegt oder ja, also deshalb fürchte ich fast, dass wir uns so ein bisschen über den Petrus wundern und sagen, Mensch, wie kannst du denn? Und Jesus sagt aber hier, wartet, ich habe hier was, ihr werdet dafür belohnt werden. Und sind wir hier bei Matthäus im Kapitel 19. Und das ist einige Kapitel hinter dem Kapitel 5. Im Kapitel 5 hat Jesus eigentlich schon alles zu diesem Thema gesagt, warum sich das lohnt. Und das hat er, wenn man das mal in der Bibel nachliest, das kann man fast so schön, so wie so eine Tabelle, ja, damit man mal gucken kann. Also hier kostet dich, oder ich müsste das so für alle von hier vorne, also hier, das kostet dich das und das, ja, und dann gibt es so eine ganz lange Liste, aber zweite Liste, dafür gibt es die in dem Belohnung. Ich rede von der Bergpredigt. Und ich lese uns das mal kurz vor, damit man es nochmal so vor Augen hat. Kann man auch nochmal zu Hause nachlesen, ja? Also fängt bei mir hier in der Übersetzung immer an mit glücklich zu preisen. Manchmal heißt es auch selig sind. Egal, meint dasselbe. Also, da sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Ja, das ist die Spalte hier. Denn ihnen gehört das Himmelreich, die Spalte. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Das kostet manchmal ganz schön viel, sanftmütig zu sein. Sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen. Sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Ja, das sind so die Höchstkosten hier. Das wird richtig teuer mit dem Glauben. Um meinetwillen beschimpft, verfolgt und zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachgesagt bekommen. Freut euch, die Spalte, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Hat Jesus schon in seiner ersten Rede seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben und gesagt, das wird euch alles nicht erspart bleiben, ja? Das kostet eine ganze Menge, aber große Belohnung. Ja, große Belohnung. Das sind die Zusagen der Bergpredigt. Hat Petrus anscheinend schon wieder vergessen gehabt. Gut, das kennen wir auch, ja, dass wir manches schon zugesagt bekommen haben und dann ist es irgendwo wieder vergessen gegangen. Und hier stellt Petrus jetzt also 14 Kapitel weiter und einige Zeit später stellt er wieder diese Frage und sagt, Jesus, wie ist denn das? Alles aufgegeben, jetzt laufen wir hier schon ein paar Jahre mit dir herum. Wofür? Was habe ich davon? Und was sagt Jesus? Drei Antworten noch. Das erste ist, dass Jesus sagt, oder dass durch den Glauben halt, was wir geschenkt bekommen, durch Jesus bekomme ich für mein Leben verbindliche Grundwerte. Ja, das ist das. Also ich glaube, da gibt's, wenn man heute fragen würde, was zählt im Leben? Ja, was ist wirklich wichtig? Worauf solltest du achten? Ich weiß nicht, was da alles zusammenkäme. Ich meine, es ist gut, dass es in unserer Gesellschaft so eine Grundwerte-Diskussion gibt, so eine Wertediskussion, auch immer in Bezug auf Bildung, Erziehung. Was sollen die Kinder vor allem lernen oder so? Und ich habe drei da hingeschrieben in Klammer, die gehören eigentlich nicht in Klammer, sondern mit Ausrufezeichen versehen. Das sind die Grundwerte, die Jesus mit auf den Weg gibt und sagt, wenn du dich an die hältst, wird es dir gut gehen. Das ist natürlich ganz anders, als was die Werbung sagt. Ja, die sagt immer das Gegenteil. Aber Jesus sagt, pass mal auf, wenn du arm wirst, um meinetwillen, wird es dir gut gehen. Wenn du keusch lebst, in deinen Beziehungen zum anderen Geschlecht wirklich meinen Weg gehst, das wird dir gut tun. Und wenn du demütig bist in deinem Leben, das wird sich auszahlen. Armut, Keuschheit und Demut, das sind nicht unbedingt die Grundwerte, die wir in unserer Gesellschaft hochhalten, aber von denen Jesus überzeugt ist und uns auch überzeugen möchte, das sind die, die letztlich unser Leben glücklich machen, reich machen. Und das sagt er hier dem Petrus, er sagt, ja gut, du hast alles verlassen, jetzt sollst du wissen, Vers 29, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückgehalten und das ewige Leben empfangen. Das ist ein guter Weg, um Jesu Willen arm zu werden, um Jesu Willen keusch zu sein. Also ich weiß nicht, ob wir die jungen Leute, muss ich jetzt nochmal übersetzen. Georg, hörst du zu? Wunderbar. Also, was heißt denn keusch zu werden? Die anderen natürlich auch, gell? Keusch heißt einfach, also heute sagt man das so ein bisschen schlagwortartig, also kein Sex vor der Ehe. Ja, das ist also gemeint, ja. Dass diese wunderbare Gabe Gottes fantastisch ist, gar keine Frage, die soll in einer lebenslangen Verbindung ausgelebt werden. Gibt's ein Buch jetzt von Gabriele Kubi, erwähne ich mal, die tut sich im Moment sehr schwer, weil sie sehr angefeindet wird, aber weil sie das für ihr eigenes Leben entdeckt hat und nun macht sie es bekannt, dass es sich lohnt, an Jesus zu glauben und es sich lohnt, an seine Werte, an seinen Wertmaßstäben auszurichten. Das Buch heißt Ausbruch zur Liebe. Also ich habe es noch nicht gelesen, ich habe jetzt bisher nur Rezensionen gesehen, aber das scheint wirklich tolles Buch zu sein, was Mut macht, sich an Jesus zu orientieren. Also nochmal, Jesus zu Petrus, J zu P, deine Armut schadet dir nicht, im Gegenteil, sie macht dich reich. Der zweite Punkt, wenn ich glaube an Jesus, dann habe ich einen Schlüssel zum Weltverständnis. Also, da gibt's Leute, die sind immer noch optimistisch und sagen, es geht mit unserer Welt, es wird schon noch, also wir unternehmen viel, dass das Frieden kommt. Und das wird besser werden. Das sind die Optimisten. Weiß nicht, ob wir dazugehören. Es gibt die anderen, die Pessimisten, vielleicht sind die in der Überzahl, die sagen, das wird nichts mehr, ja? Also mit der Welt. Da können sich die Politiker noch so abstrampeln. Aktuell gesagt, der Papst kann noch so viel predigen und noch so groß bewundert werden, wird alles nichts mehr. Und so gibt es die Optimisten, die Pessimisten. Die einen geben der Welt noch eine Chance, die anderen geben der Welt keine Chance mehr. Was ist die Antwort, die Jesus hier Petrus gibt? Er sagt, das sollt ihr wissen, ihr, die ihr mit mir geht, wenn der Menschensohn auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen und über Gottes neue Welt herrschen wird, werdet ihr ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt und gibt uns damit einen Blick für diese Welt. Er sagt, diese Welt und die Menschen in dieser Welt, wir alle werden zur Rechenschaft gezogen werden. Alle werden zur Rechenschaft gezogen werden. Ich muss einmal Rechenschaft ablegen. Jesus sagt das mal so, nicht nur über das, was ich getan habe, sondern sogar über das, was ich gesagt habe. Und er sagt sogar über jedes einzelne unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Ich weiß nicht, ob uns das Sorgen macht oder aber im Sinne auch der Bergpredigt Trost gibt. Denn wenn es so ist, wie Jesus sagt, dass einmal alle zur Rechenschaft gezogen werden, dann heißt es eben auch, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und die, die hier zu kurz gekommen sind, die eben, wie er das in der Bergpredigt sagt, die hier um der Gerechtigkeit willen verfolgt worden sind, die werden Gerechtigkeit empfangen. Und das ist das Entscheidende, was Jesus über diese Welt zu sagen hat. Und wenn ich das nicht weiß, dann werde ich unheimlich an dieser Welt leiden, weil diese Welt ist nicht gerecht. Und in dieser Welt gibt es leider keine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die haben wir allein hier, da wo Jesus eingreift. Und Jesus sagt, ich werde eingreifen, ich werde jeden einmal zur Rechenschaft ziehen. Und ihr, und Paulus sagt das sogar, von allen, die sich zu Jesus Christus halten, ihr alle werdet dann mit Richter sein über die Ungerechten. Das ist das, was Jesus in Aussicht stellt. Also ich habe nicht nur verbindliche Grundwerte, sondern ich bekomme auch einen Schlüssel zu einem Weltverständnis. Und der letzte Punkt, den Jesus dem Petrus noch mit auf den Weg geht, sagt, pass auf, was hast du vom Glauben? Ich will es dir sagen, du hast Vergebung deiner Sünden und du bist mit Gott versöhnt. Sagte vielleicht nicht so direkt, letzter Vers heißt, viele, die heute eine große Rolle spielen, werden in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Und viele, die heute die Letzten sind, werden dann zu den Ersten gehören. Das ist ein bisschen verschlüsselt. Ich habe sofort an die Kreuzigung nochmal denken müssen, wo Jesus umgeben ist von zwei Verbrechern. Und der eine Verbrecher, der winkt ab und sagt, ach, was soll das alles? Was habe ich vom Glauben? Nichts, bringt doch nichts. Und der andere, der daneben hängt, der nutzt sozusagen die letzte Chance, der allerletzte sozusagen, der Jesus begegnet. Und er sagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, wenn du König bist in deinem Reich, dann denk doch an mich. Ja, das ist der Letzte. Wörtlich, wirklich der Letzte, der mit Jesus gesprochen hat. Und der von Jesus eine Antwort bekommen, der bekommt eine tolle Antwort. Jesus sagt ihm nämlich, heute noch wirst du mit mir zusammen im Paradies sein. Da wird der Letzte zum Ersten. Nicht wahr? Und wenn ich das anders buchstabiere, im Kapitel 20 gibt Jesus da noch ein Gleichnis von, dann kann ich das einfach in einem Wort mit 5 Buchstaben zusammenfassen, auch ein G-Wort, und das ist Gnade. Der da neben Jesus hing, der hat sich das nicht verdient. Nicht verdienen müssen. Der hat einzig und allein das getan, worauf es im Leben ankommt. Der hat sich Jesus anvertraut. Der hat sein Leben in die Hand Jesu gelegt. Und das ist auch der Weg, wie ich zum Glauben komme. Wenn das noch die Frage wäre, wie komme ich dahin? Ich weiß nicht, ob den Papst noch einmal erwähnt. Also ich denke schon, der Papst hat sicherlich die Grundwerte hochgehalten. Ich habe gelesen, er hat nichts hinterlassen. Sein Testament ist so, dass also keinerlei Besitzstände da sind, die es jetzt zu vererben gilt. Er hat wirklich arm um Jesu Willen gelebt. Ich denke, er hat auch keusch gelebt. Er hat als Priester die Ehelosigkeit gewählt. Mit der Demut ein bisschen Fragezeichen, weil ich denke, wenn die Massen einen umjubeln, dann ist das zumindest eine große Herausforderung. Worüber ich mich ein Stück weit gewundert habe, wir haben darüber mal gesprochen hier in so kleinen Kreisen, überlegt, Mensch, wenn er darum gebeten hat, dass viele Bittgottesdienste jetzt anlässlich seines Ablebens gehalten werden sollen, war er sich dessen gewiss, dass er auch bei Jesus sein wird, oder war das für ihn mit Fragezeichen versehen? Das wäre doch schade, oder? Denn wenn schon der Papst das mit Fragezeichen versehen würde, wie fraglich ist das dann bei allen anderen? Dieser Verbrecher am Kreuz, der hat diese Zusage bekommen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus will jedem, ob ich nun Papst bin oder nicht, jedem diese Zusage geben. Darauf darf sich der gründen, der glaubt. Darauf darf sich der gründen, der sich Jesus anvertraut. Ich bin mit Jesus versöhnt, und da, wo Jesus jetzt ist, werde auch ich einmal sein. In einer jetzt noch verborgenen Welt. Mit dem Helm habe ich kurz mal erwähnt. Ich habe gestern noch mit einem gesprochen, der auf der Freizeit keinen Helm trug. Ist er da? Nur die Eltern fragen, der Christian. Oben, da winkt er mir zu, genau. Also gestern habe ich noch mit Christian Nietzsche telefoniert. Der war auch mit dabei auf dieser Freizeit und trug keinen Helm. Wie konnte er? Und war also nicht auf Ski, sondern auf Snowboard unterwegs. Und da passiert es dann auf der rasanten Abfahrt. Er hatte eine Mütze auf und die musste er sich zurechtrücken. Und dabei kam er zu Fall. Und jetzt die Frage halt nochmal, also ist das denn nützlich oder lästig? Gestern hat er dann zu mir gesagt im Telefongespräch, naja, jetzt denke ich schon drüber nach, vielleicht ist ein Helm ganz gut. Ja, vielleicht ist das manchmal so ein äußerer Anlass, ja, wo wir dann plötzlich sagen, also vielleicht wäre es doch ganz gut. Und ich hoffe, dass wir alle an so einen Punkt kommen, wo wir sagen, wäre doch ganz gut. Ja, sieht vielleicht ein bisschen doof aus. Und vielleicht wird man dann in der Welt auch manchmal belächelt, so wie ich jetzt mit meinem Fahrradhelm mich zumindest belächelt fühle. Aber im Falle eines Falles, und das kann ganz wörtlich dann gemeint sein, im Falle eines Falles kann solch ein Helm oder wird solch ein Helm einem das Leben retten können. Glaube lohnt sich.